Und wir wollen hier, mein Spielzeug fehlt mir hier, wir wollen hier in diesen nächsten Gottesdiensten, Dankeschön, Gloria, einige Zeit verbringen in Philipperbrief. Und der Thema geht um Freude. Entschuldigung, danke, ihr seid schneller wie ich. Mehr als happy sein, Freude pur. Und die Welt will happy sein, die Welt will glücklich sein. Und heute, wenn wir die Nachrichten schauen oder Sport schauen, Entschuldigung, wo ist, da ist es, jeder will glücklich sein. Everybody wants to be happy. Und du gehst nach Brasilien jetzt und du siehst eine Riesenparty. Die Welt hat Partystimmung in Brasilien. Und wenn du dorthin gehst, die Leute sind so glücklich und sie lachen und haben Spaß miteinander. Und du denkst, ah, ich muss auch da vorbeigehen. Und dort ist jeder glücklich. Es ist Party. Aber es ist nicht ganz so. Wir haben so viele Lieder auch in unserer Liederwahl heutzutage. Und wenn du das laufen lassen kannst, wenn das so weit ist, lass es laufen. Es sind Lieder, die zum Ausdruck bringen, was wir suchen, wo unsere Sehnsüchte sind. Wir wollen Sinn im Leben haben. Wir wollen glücklich sein. Be happy. Jeder will happy sein. Aber was ist happy? Was ist glücklich sein? Menschen gehen an Orten hin, zu Orten hin, wo sie glücklich sein können. Sie gehen zu den Party, sie gehen zu den Discos, sie gehen dort, wo sie für eine Zeit wenigstens Happiness erleben können, glücklich sein erleben können. Und die Wahrheit ist, wenn sie wieder zurückgehen vom Party, sie gehen zurück, die Realität überholt einem ein. Und wie ist es dann? Da kommt die Einsamkeit, alleine zu sein. Wo sind meine wahren Freunde? Man denkt über Beziehungen, die waren vielleicht gespannt, vielleicht in die Brücke gegangen, vielleicht in die Familie, vielleicht war es eine Ehe. Das ist die Realität. Man ist nicht glücklich, wenn man die Realität einem überholt. Man denkt an seine Verantwortung. Ich schaffe es nicht, ich arbeite zu viel, habe zu viele Verantwortung, vielleicht sogar in der Gemeinde zu viele Verantwortung. Das ist auch möglich. Was mache ich mit meinem Leben? Zu viel zu tun, finanzielle Herausforderungen. Und da ist diese innere Leere, diese inneren Schmerzen, das wehtut, weil man nicht die Ruhe, die Freude hat. Und das ist der Unterschied. Nicht nur glücklich sein, sondern Freude zu haben. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir wollen sehen anhand Philipperbrief, was Paulus sagt, was bedeutet es, Freude zu haben? Nicht nur glücklich zu sein, da ist ein Riesenunterschied. Die Mensch sucht nach dieser Freude. Glücklich sein ist nicht gleichgestellt mit Freude zu haben. Ein Unterschied. Und du hast es bestimmt gemerkt. Freude, wenn man eine Definition von Freude sucht, Freude ist ein Zustand der Ruhe, innere Ruhe. Egal wie die Umstände aussehen. Es ist ein Zustand, wo du die Überzeugung hast, Gott hat die Kontrolle. Und ich muss mir nicht Sorgen darüber machen. Und trotz Umständen, trotz Gefühlen, habe ich das. Freude hat nichts mit Umständen oder Gefühlen zu tun. Wenn du wahre Freude hast, wie ist das möglich? Glücklich sein, Vergnügung, ist in erster Linie mehr in unserer Macht. Wir können leicht etwas tun, was uns glücklich macht. Wir können auf eine Party gehen, das macht uns glücklich. Ihr könnt nach Brasilien reisen und eine riesen Weltparty dort besuchen. Es würde euch glücklich machen. Ihr könnt einen Shoppingbummel machen, etwas kaufen. Und kaufen macht glücklich, oder? Was zu kaufen? Bei manchen. Ich gehe nicht gerne einkaufen. Heutzutage mit Online-Shopping geht es viel schneller und einfacher. Ja? One click gekauft. Wow, das ist einfach. Wer eine tiefe Freude mal erlebt hat, nicht nur glücklich sein, sondern diese tiefe innere Ruhe, der will es immer haben. Es kann einem süchtig machen. Das, wo die Welt nach, was die Welt sucht nach glücklich sein, aber in Wirklichkeit sucht sie nach Freude. Aber versteht nicht den Unterschied, wie man wahre Freude hat. Und so ist dieses ständig Nachjagen, glücklich zu sein. Und das ist immer vorübergehend. Aber wer das mal schmeckt, will davon nicht weg. Wie war das erste Lied, was wir gesungen haben? Die Welt steht ganz leer. Und das ist diesen Hohlraum in den Mensch. Die versuchen es mit dies und das zu füllen. Aber es wird nicht erfüllt mit Partys, mit Alkohol, mit Sex, mit Ruhm, mit Geld. Wahre Freude zu haben ist nicht so einfach in unserer Macht, aber wir haben Dinge zu tun, die uns diese wahre Freude geben können. Und wir sehen anhand Philipperbrief, was Paulus gesagt hat, einiges, was wir tun können, damit wir wahre Freude haben können. So, die Dinge, die wir tun, die uns glücklich machen, sind nicht unbedingt schlecht. Es ist absolut nicht verkehrt, glücklich zu sein und Dinge zu erleben, die uns glücklich machen. Geh auf eine Party, lass es dir eine Freude machen, kauf etwas Neues. Bitte? Zu der richtigen Party natürlich, das ist sehr wichtig. Kauf dir etwas, aber nicht nur Kaufzwang, um glücklich zu werden. Diese Woche kam ein Paket für mich in der Post. Hat mich happy gemacht. Ich habe einen alten Drucker, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich es habe, und es fing an, ein bisschen krank zu werden, und es wurde nichts mehr schwarz drucken. Ich musste alles, was schwarz war, auf dunkelblau umändern, und das war mühsam, und dann habe ich das Ding auseinandergenommen. Ich bastle gern, mal sehen, ob ich es noch zum Leben bringen kann, und habe den Druckkopf gereinigt und auseinandergenommen, habe schon Ergebnisse bekommen, aber es war doch nicht das, was ich suchte. Immer wieder, das Schwarz hat nicht gedruckt. So habe ich einen neuen Drucker gekauft, online. Klick, ich habe es gekauft. Ein bisschen Recherche gemacht, so jetzt freue ich mich. Das war Donnerstag, dann habe ich es schon am Freitag erwartet. Weißt du, wie ungeduldig wir werden. Weißt du, ich hatte diese Gefühle der Glücklichsein, wenn der Paket kommt. Ich freue mich drauf. Freitag kam es nicht, ich war enttäuscht. Die Umstände, ich war enttäuscht. Ich war nicht deprimiert, aber ich war enttäuscht. Samstag kam, ob er am Samstag das liefert, hat geklingelt. Und ich merkte, wie es mich glücklich machte, das Klingeln alleine. Um die Uhrzeit, wo der Briefträger kommt, der Paketdienst, ich dachte, es könnte mein Drucker sein. Es war da. Und da stand es. Ich habe ein Bild gesehen von dem Drucker. Da war es. Ich war happy. Komisch, dass das ein Mensch glücklich macht. Ja? Samstag war ich in der Vorbereitung für die Predigt. Ich war am Arbeiten. Und ich sagte, okay, ich bringe es zu meinem Arbeitszimmer. Ich setze es hin, aber ich mache es nicht auf, bis ich fertig bin mit meiner Arbeit. Und da stand es. Und ich musste arbeiten. Ich habe es immer gesehen. Ach, ich mache es auf. Einfach zu sehen, ist es wirklich die Farbe, die ich bestellt habe? Ich habe einen weißen Drucker bestellt. Der meiste gute Cowboy, der trägt einen weißen Hut, reitet auf einem weißen Pferd und druckt mit einem weißen Drucker. Ich wollte weiß haben. So, ich habe es aufgemacht. Rausgenommen. Ja, es ist weiß. Auf den Boden gelegt, gestreichelt. So, jetzt habe ich Arbeit zu tun. Ich habe mich diszipliniert, dass ich das nicht aufgebaut habe, bis meine Arbeit fertig war. Was meint ihr? Ist das nicht gut? Ja, das war Zurückhaltung, das war Disziplin. Es hat mich glücklich gemacht. Ist da was verkehrt an dem? Nein, absolut nicht. Aber ich habe mich nicht einen Drücker gekauft, um mich glücklich zu machen. Ich brauchte eins. Das alte ging einfach nicht mehr. Aber die Tatsache, dass ich was Neues bekommen habe, hat mich glücklich gemacht. Ich habe eine Freude davon bekommen. Ist okay. Ist das mein Lebensinhalt, neue Drücke zu kaufen? Wie lange macht es mich glücklich? bis es nicht richtig funktioniert. Da bin ich enttäuscht. Und dann ist dieses Glücklichsein vorbei. Es kann morgen sein. Vielleicht ist es ein Montagsgerät und es funktioniert nicht gut. Da bin ich enttäuscht. Also wenn ich mich auf solche Dinge verlasse, glücklich zu machen, das kann sehr schnell vorbeigehen. Wahre Freude ist dauerhaft. Wahre Freude geht viel tiefer. Wahre Freude ist stärker als nur glücklich zu sein. Und das ist das, wonach wir eigentlich alle suchen. Wir wollen diese Zufriedenheit. Nichts kann mich rütteln. Nichts kann mich umwerfen. Diese Woche bekam ich ein E-Mail von Freunden, die wir aus Kanada kennen. Die sind Missionare und reisen rum. Die waren auch mal hier für eine Weile. Sein Motorrad habe ich auch in meiner Garage gehabt für eine Weile. Zwei Motorräder ohne Motorradführerschein. Das ist auch mühsam, ja. Er hat einen Brief geschrieben, die sind in Moskau und haben einen Dienst dort und die müssen es abbrechen, weil sein Vater am Sterben liegt in Kanada. Das ist schade. Sie müssen den Dienst abbrechen, einige Dinge absagen. Und interessant, wie er das geschrieben hat in sein E-Mail. Ich lese, was er geschrieben hat. Auf Deutsch hatte ich, also auf Englisch. Er hat gesagt, es ist eine traurige, herausfordernde, aber mit Freude erfüllte Zeit, heimzugehen und auf Wiedersehen seinen Vater zu sagen, weil er am Sterben liegt. Wie kann ein Mensch sagen, eine mit Freude erfüllte Zeit, jemand liegt am Sterben, wird tot sein, du sprichst von Freude, wie passt das zusammen? Es passt zusammen, weil mein Freund Ralf versteht mehr als nur ein eingeschränkter Weltblick, Weltanschauung, nicht nur einen kleinen Blick von was ist, von Realität. Er hat einen viel größeren, biblischen, von Gott gegebenen Weltanschauung. Er versteht, was wahres Leben ist. Er versteht, was Tod ist. Er versteht, was geschieht nach dem Tod. Er versteht, was von Ewigkeit. Er versteht von einem wahren Auf Wiedersehen, wenn einem stirbt. Und so erweitern sich die Horizonte. Das Leben, was wir hier haben, wenn ich meine Ewigkeitsrolle mitgebracht hätte, würde man das wieder sehen. Wir haben eine kurze Zeit in einem Kreis, unser ganzes Leben, 70, 80, 90 Jahre. Aber die Ewigkeit ist lang. Und wir sehen und erleben nur das. Aber alles, was auf dieser langen Linie von der Ewigkeit geschieht, wird hier bestimmt. Wenn wir das verstehen, wenn wir wissen, wo wir hingehen, nach der Zeit, die wir hier auf der Erde haben, es macht Freude. Oh, ohne diese Hoffnung, was würde das für uns tun, wenn jemand stirbt, ohne diese Hoffnung haben? Das macht wirklich traurig. Und unsere Welt um uns herum wird wirklich traurig. Wenn man Beerdigungen macht und es für jemanden, der Jesus kennt, so ein Unterschied. So ein Unterschied. Was stellt uns die Freude? Warum haben wir das nicht? Es sind vier Dinge, die unsere Freude uns stehlen. Das erste sind Umstände. Und wir sind so beeinflusst von unseren Umständen. Wir sind so, die Gefühle sind beeinflusst durch den Umständen. Scheint die Sonne, wir sind glücklich. Regnet es, wir sind unglücklich. Nur das Wetter macht uns glücklich oder unglücklich. Kann wenigstens, muss nicht. Hast deine Arbeitsstelle verloren, du bist unglücklich. Sind die Umstände. Genug Geld, was werde ich tun? Du bist krank, das macht dich unglücklich. Es stehlt dir den Glück, den du haben möchtest. Und falsch reagiert auf diese Gefühle, verlierst du auch deine Freude. Es ist so wichtig, wie wir reagieren auf unsere Gefühle. In Philipper 1, Vers 7, Paulus sagte, in meiner Gefangenschaft. Zweimal sagt er das im ersten Kapitel. Die Umstände, in denen Paulus sich befunden hat, waren nicht so, dass es ein normaler Mensch glücklich macht. Er war im Gefängnis in Rom. Und die Gefängnisse dort waren nicht mit schön gepolsterten Matratzen. Die waren irgendwo in einem Loch und da stank es von Abfall. Da waren Ratten, da war nichts zu essen. Es war feucht, es war dreckig, es war dunkel, es war ungesund. Viele starben nur von den Krankheiten, die sie bekommen haben im Gefängnis. Paulus wurde angeschuldigt, Hochverrat, weil er von einem anderen König gepredigt hatte, König Jesus. Und zur Zeit herrschte in Rom der Cäsar-Kult. Cäsar war wie Gott. Und die Soldaten würden durch die Dörfer, die Länder gehen, die Städte gehen und beugt den Knie vor Cäsar und bete ihm an. Und wenn du das nicht getan hast, ab mit dem Kopf. Und Paulus, obwohl er ein Römer war, war in Gefangenschaft und ihm drohte der Todesstrafe. Hat er Grund, Freude zu haben? Er hat wenig Grund, glücklich zu sein. Aber er redete in Philipper ständig von Freude. Dieses Buch wird der Freude genannt, weil er so viel über Freude spricht. Paulus schreibt, und das müssen wir uns auch wissen, in Philipper 1, Vers 29 schreibt er, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, und das ist ein Vorrecht. Nicht nur das Vorrecht, an ihm zu glauben, auch das Vorrecht, ihr dürft sogar für ihn leiden. Ups, ist ein Fehler dort, oder? Wir haben das Vorrecht, für ihn zu leiden. Es ist interessant, wie er das geschrieben hat. Paulus leidete. Und das Wort leiden ist direkt übersetzt wie Erlebnisse, die von außen kommen. Kann gut, kann positiv sein, kann negativ sein. Meistens im Neuen Testament ist es negativ. Dinge, die wir leiden müssen. Aber das sind Dinge, die auf uns zukommen. Spum, spum. Es prallt auf uns. Und wie wir reagieren, ist sehr entscheidend, was es für uns tun wird oder nicht. Wir werden immer, überall Dinge erleben, die uns nicht passen, die uns unglücklich machen können. Wir sind im Feindesgebiet. Hier in Philipper 1, Vers 29, es heißt, wir werden Dinge für ihn leiden. Aber das ist nicht einen wir werden für Jesus leiden. Es ist ein schwerer Weg, ein Christ zu sein. Leiden heißt nicht immer traurig sein. Leiden heißt, Dinge zu erleben, positiv oder negativ. Ja und? Wie reagieren wir auf das? Es ist, wenn jetzt die Fußball-WM in Brasilien, habe heute gesehen, ist meine Fußballmannschaft. Das ist nicht ein toller Anblick hier. Ich schaute die Reihe entlang, eine Rose mitten in all diesen Dornen hier. Links und rechts, Helen. Und ich bin der Löw und ich suche mir die Startlinie aus jetzt. Ja? Basketball, aber Fußball ist es jetzt. Ja? Und du spielst und du spielst und du spielst. Und keiner in Brasilien würde sagen, nein, nimm ihn. Die sind groß da draußen. Hast du die andere Mannschaft gesehen? Die mögen uns nicht. Und wenn sie vorbeilaufen, dann sagen sie immer so Bemerkungen gegen uns. Ja? Ihr seid Schwächlinge. Ich will das nicht. Will mich nicht, Löw. Bitte nicht. Und wir werden verletzt. Letztes Mal hat mein Bein eine Woche lang wehgetan. Und ich musste draußen. Wir sind hundemüde, wenn wir fertig sind. Fußballspiele, die warten. Da war ein Schlagzeil vor ein paar Wochen. Wie hieß das? Der Bank droht. Oh, wie heißt der? Steinschweiger. Schweinsteiger. Wie heißt er? Schweinsteiger. Schweinsteiger. Der Bank droht Schweinsteiger. Er wird vielleicht auf dem Bank sitzen müssen, das ist eine Bedrohung. Ja, aber er will spielen. Egal wie schwer es ist. Die sind verschwitzt, die sind hundemüde, die sind dreckig, es tut weh. Aber lass mich raus, ich will ein Tor schießen, ich will siegen. Wenn ich da hin und zurück laufen muss, einmal vom Tor zu Tor, da wäre ich kaputt. Die zeigen manchmal am Wiederholung, wie einer gelaufen ist da, ja. Puh, wie viele Kilometer läuft einer in einem Spiel? 115,2. Wie viel? 115 Kilometer. Warum tun sie das? Weil der Sieg riecht nach Sieg und das wollen sie haben. Und das ist, was Paulus versucht hier zum Ausdruck zu bringen. Da war kurz ein ich habe einen Teil von gestern, war es zufällig im Fernsehen, Braveheart. Oh, das ist ein Film, ja. Und da siehst du Mel Gibson. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt, ein paar Minuten gesehen. Da geht er und du siehst seine Bestimmung in seinem Gesicht. Und das ist dreckig und er ist geschnitten. Und er braucht dringend einen Haarschnitt, er braucht dringend ein Bad. Und er riecht sicherlich und er hat sein Schwert gezogen und er sagt, für Schottland! Und die waren viel mehr Gegner als er und seine kleine Mannschaft. Der Depp sieht ja nicht, wie viel mehr Feinde das gibt. Oh, da war etwas in ihm. Und dann war es egal, wie groß der Gegner ist. Wir werden was leiden, Männer, aber für Schottland. Und wir werden siegen. Ja, vielleicht kommen einige um, aber wir siegen. Und so, Paulus sagt, ja, wir sind im Feindesgebiet und die Umstände sind nicht ganz rosig. Aber wir kommen durch. Was habt ihr gesungen? Ihr habt es gesungen. Durch Feuer und Glut schreite ich voller Mut. Hast du gesungen? Bist du bereit? Aber bloß nicht in der Wirklichkeit, das ist nur ein Lied. Es wird Feuer und Blut geben manchmal. Denk manchmal, wir sind so bequem. Wir brauchen ein bisschen Feuer und Blut. Und ich denke an die verfolgten Christen in der Welt. Die müssen mit ihr Leben zahlen, dass sie an Jesus glauben. Das reinigt. Das polarisiert. Entweder bist du für Christus oder gegen Christus. Kein Mittelweg. Aber dann weißt du, ob du an Christus glaubst oder nicht. Und das Lied geht weiter. Gott, du herrschst über alle Zeit. Und das ist das, was uns Freude gibt. Und das ist das, was uns die Kraft gibt, weiterzugehen. Weil wir das wissen. Wir erkennen das aus Gottes Wort. Wenn wir das nicht wissen und das kennen, hat es keine Kraft für uns. Wir können unser Leben nicht im Einklang mit Gottes Kraft bringen. Noch ein Dieb, das uns die Freude stehlen will, sind Menschen. Die reden nicht nett. Die sind nicht lieb. Die tun Dinge, die uns nicht gefällt. Die sind gemein. Das passt mir nicht. Stellt in Freude. Wir müssen so aufpassen. Und wir müssen aufpassen, was wir sagen, auch zu anderen Menschen. Wir können Menschen verletzen und ihren Freude stehlen. Wenn wir nicht verankert sind in andere Dinge. Paulus' Situation war, er sitzt im Gefängnis, weil er das Evangelium predigt. Und anderen Menschen, anderen Prediger sagen, so, jetzt mache ich einen Namen für mich. Der Paulus ist im Gefängnis. Jetzt werde ich predigen und die Massen werden mich folgen. Und solche Dinge sind geschehen. Genauso wie es heute ist in der christlichen Welt. Leider ist es so. Der Ego ist überall. Und Paulus schreibt, während er im Gefängnis sitzt, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Aus selbstsüchtigen Motiven. Ja, man kann über Jesus predigen, aus selbstsüchtigen Motiven. Was für einen Namen kann ich für mich machen? Wie viele Menschen kann ich zusammenbringen? Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Sind meine Gegner. Und sie benutzen das Evangelium, mir noch mehr Schmerzen zu versuchen, mir noch mehr Schmerzen zu bereiten. Aber was macht das schon? Wie war seine Reaktion? Ob es nun mit Botschaft von Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit. Entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Punkt. Fertig. Amen. Können wir sowas sagen? Auch in der Zukunft kann nichts, was ein Mensch tut oder sagt, mir meine Freude nehmen. Wow. Das ist Freude pur. Egal wie die Umstände sind. Das ist eine Herausforderung. Noch etwas. Sachen stehlen unsere Umstände, Dinge. Ja, ein neuer Drucker bringt Freude, aber nur kurz. Glücklich, das Gefühl, glücklich zu sein. Neues Auto, neue Küche, aber nicht auf Dauer. Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 15, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Unsere Welt ist total verkehrt in diesem. Kaufsucht, Konsum. Wir meinen, wir müssen ansammeln. Wir werden angetrieben. Wir werden von der Regierung Geld gegeben, damit wir kaufen gehen. Das ist verrückt, wenn ich daran denke. Ja, von der Wirtschaft ist es vielleicht eine gute Sache. Ich bin nicht einer, der das so alles versteht. Aber eins weiß ich, und ich habe einen Bericht gelesen diese Woche über die Wissenschaft. Weltweit haben sie ein Studium gemacht und sind zum Schluss gekommen, Konsumverhalten ist die größte Hindernis zu glücklich sein. Konsumverhalten, wo wir denken, hey, neuen Drücker, schau mal, ich kann das machen. Weißt du was, ich kann von meinem iPhone direkt auf dem Drücker drücken, das was auf mein iPhone ist. Stell dir mal vor, Spielzeug, einige sind begeistert, einige sind, ja und? Gloria kann im Wohnzimmer sitzen auf ihrem iPad und sie kann, wir haben ein Foto ausgedruckt, vom Wohnzimmer zu meinem Zimmer, ohne Draht. Das macht Freude. Wo seid ihr? Ihr habt keinen neuen Drucker, ihr habt alle alte Drucker. Nee, Sachen machen uns nicht glücklich. Sorgen. Oh, wir haben alle Sorgen. Ich höre es in der Stimme. Hey, wie geht's dir? Naja, unter den Umständen. Wie geht's dir heute? Naja, so gut wie man kann. Stressig. Oh, das Wort. Ist dir stressig? Das ist deine Schuld. Das sind deine Entscheidungen, die es stressig gemacht haben. Ich bin da gemein. Wir haben Entscheidungen zu treffen, dass es nicht stressig ist. Da haben wir falsche Entscheidungen getroffen. Wir machen uns Sorgen, wir grübeln darüber. Und wir haben Vertrauen in die Situation, dass sie uns verletzen kann und wehtun kann. Das ist eine Art Glauben. Und wir grübeln über die falschen Dinge. Und da wollen wir sehen, wo Paulus seine Freude bekommen hat. Sorgen. Angeklagt. Paulus war angeklagt, Hochverrat, Todesstrafe. Aber was hat Paulus gesagt? Der ganze Brief spricht hier von Freude. Woher bekommt er seine Freude? Diese Art pure Freude kommt von, erstens, einem klaren Fokus auf dem, was wirklich zählt. Könnt ihr das auch anders ausdrücken? Es kommt von einem klaren Fokus von, auf dem, was wirklich ist, auf die Realität, was wirklich ist. Wenn man in Harmonie lebt, mit der Realität, mit das, was Gott sagt, Wirklichkeit, Wahrheit ist. Und man lernt, mit dem, in dem zu leben, dann kann man wahre Freude, Freude pur bekommen. Was ist denn das? Wenn wir im Einklang leben mit seinem überragenden Plan, was ist sein Plan für diese Welt? Was ist sein Plan für Zeit? Von Anfang, der erste Mensch bis zum letzten Mensch, was ist sein Plan? Wir sind im Gemeinde bevorzugt, dass wir einiges lernen, aber unsere Welt versteht gar nichts davon. Obwohl der Plan existiert, es existierte tausende von Jahren hier niedergeschrieben, unsere Welt weiß nicht davon. Aber wenn wir lernen, im Einklang mit dem zu leben, da kommt wahre, pure Freude. Ich brauche einen Freiwilligen, der mir hilft. Nichts Gefährliches Gemeindes, aber Alex, würdest du kommen bitte? Ich kann dich vertrauen. Du bist ein ehrenwürdiger, ehrlicher Mensch. Jetzt vielleicht weißt du, was das ist. Kennst du das? Hast du es mal gesehen? Es ist ein Magnet. Aber zum normalen Mensch, wenn er sowas sieht, liegt auf der Straße, kannst du nicht auseinandernehmen. Das noch nicht, aber kannst es behalten. Er sieht es und es sieht wie ein Stück Metall aus. Jetzt reib's an deinen Backen. Spürst du Macht oder Kraft? Das ist zu viel Haar auf dem Gesicht. Nee. Ist nichts. Deine Hand kann, bewegst, oh, spürst du da etwas? Auch nicht auf dem Gold, auch nichts. Ist nur ein Stück Metall. Du denkst, es ist ein Magnet. Riech es. Kannst was riechen? Kannst schmecken?
Ja, Metall.
Nach Metall, ja, kannst du schmecken? Ist der Markt, kannst du den Markt schmecken? Nee. Auch nicht. Ist es wirklich ein Magnet? Ich habe ein bisschen damit gespielt. Dreh es um. Nimm es ab. Boah, da musste man so in die Knie gehen da, ja. ich habe damit gespielt. steht. Woher kommt die Kraft, dass es da steht? Das kann man leichter abnehmen, ja, das geht. Aber merkst du, spürst du, dass eine Macht und Kraft da ist? Aber du spürst Magnetismus, das spürst du. Wenn du das auf dem Boden siehst und du würdest vorbeilaufen, man spürt die Kraft nicht, man sieht die Kraft nicht, man merkt es nicht. Erst, Schlüssel bitte, wenn man weiß, wie das funktioniert, da ist Kraft. War der Kraft, wo es auf dem Boden lag, war es da? Was meinst du? Ist es da? Oder ist ein Schalter drauf? Ich habe es in meiner Tasche hier, eine Fernbedienung, ja? Nein. Die Kraft ist dort, es ist immer dort. Du kannst es aufheben mit dem. Oh, Entschuldigung. Alex, danke schön. Du warst ein guter Freiwilliger. Die Kraft, der Magnetismus ist da, ob du es merkst, spürst, fühlst, siehst oder nicht spürst, merkst, fühlst oder siehst. Es ist da. Und wenn du lernst, mit dem umzugehen und diese Kräfte in Anspruch zu nehmen, dann funktioniert deine Festplatte. Und das ist, oh, der Dirk war hier im ersten Gottesdienst, das kommt aus einer Festplatte, aus deinem Computer. Das wusste ich nicht, bis Dirk es mir gezeigt hat. Aber man muss lernen, mit dem umzugehen und dann kann man es in Anspruch nehmen. Gottes Plan für die Menschheit, Gottes Plan für die Welt ist niedergeschrieben. Spüre ich das? Rieche ich das nach Leder? Leder ist, ja, ist nicht Gottes Plan. Bis ich das öffne und entdecke, bringt es mir nichts. Aber Gott hat einen Plan. Und wenn ich lerne, aufgrund sein offenbartes Wort und Wahrheit mein Leben anzupassen, da kommt Kraft. Und das ist das, was mir die Freude gibt. Aber wir müssen es kennenlernen. Es liegt rum. Das kann irgendwo rumliegen im Haus, unter dem Couch, auf dem Regal. Gottes Plan. Für die Welt, für dein Leben. Er sagt uns, was geschehen wird in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Wir können Nahosten beobachten. Das wurde schon vorausgesagt. Wir können es wissen. Aber dort, wenn man das nicht aufmacht und nicht erkennt, wissen wir es nicht. Wir können unser Leben nicht anpassen. Wir werden nicht glücklich, wir werden nicht mit Freude gefüllt. Es ist da. Genau wie der Macht da ist. Ohne einen Schalter ein- oder auszuschalten. Gott hat seinen Plan für dein Leben offenbart. Er hat seinen Plan für die Welt offenbart. Der Macht ist hier. Wie gehen wir damit um? Gottes Weltordnung. Es ist da. Und wir können das in Anspruch nehmen. Paulus' Fokus war auf das, was wirklich zählt. So, deshalb, wenn jemand stirbt, kann man erkennen, ich weiß, was läuft. Es ist diese Ruhe, es ist diese Freude. Gott hat es mir offenbart. Es ist da. Paulus' Fokus war auf Christus und Christus allein. 18 Mal im ersten Kapitel Philipperbrief, ist der Name Christus erwähnt. 18 Mal in einem Kapitel. Was war wichtig für Paulus? Jesus Christus. Und dann hat er in Vers 21 geschrieben, denn der Inhalt meines Lebens ist wir in Italien waren im Urlaub, habe ich jeden Tag auf dem MP3 Philipperbrief zugehört. Probier es mal, tu es, lies es, jeden Tag einmal durch, während wir über diese Dinge predigen. 15 Minuten vielleicht dauert es, aber es prägt ein. Jedes Mal, wo wir auf Vers 21 im ersten Kapitel kamen, für mich oder mein Lebensinhalt ist Christus. Ich musste denken, was ist dein Lebensinhalt? Kannst du es genauso mit derselben Überzeugung wie Paulus sagen? Ist das, was aus meinem Mund schießt, wenn du mich fragst, wofür lebst du? Was ist es, ohne religiös und heilig zu scheinen? Aber in der Realität, wie verbringst du deine Zeit? Wie verbringst du dein Geld? Wie gibst du dein Geld aus? Da merkt man, was dein Lebensinhalt ist. All diese Aktivitäten priorisieren. Was hat Priorität in meinem Leben, in deinem Leben? Die Einstellung zu haben, ich bin im Einklang mit Gottes Plan. Es liegt nicht nur rum wie ein Stück Metall. Spür nichts. Ist Gott da wirklich da? Und wir argumentieren über Gott. Wir können über Magnetismus argumentieren. Gibt es Magnetismus? Weiß nicht. Das ist ein Phänomen, was manche Wissenschaftler ausgedacht haben. Magnetismus, es gibt es nicht. Bis du lernst, wie du damit umgehst, da ist es. Dann spürst du die Kraft. Gott hat seinen Plan und seinen Wille offenbart. Und so wie wir unser Leben im Einklang mit Gottes Wort bringen, da kommt etwas in uns hoch. Und da kommt diese Freude. Und da sind wir im Einklang mit Gottes Botschaft. Er sagte in zwei Verse weiter, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen, sterben und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Können wir das sagen? Wenn es uns gut geht, und er sprach davon, dass es die Gemeinde gut gehen würde, wenn er bleiben würde. Wenn es uns gut geht, können wir sagen, hey, diese Welt zu verlassen, bei Jesus zu sein, das wäre noch besser. Das ist eine Einstellung. Weil er die Dinge sieht, so wie sie sind. So wie Gott sie uns gegeben hat. Aber wir müssen es kennenlernen. Ich fordere euch heraus. Lerne Christus kennen. In eine innige Art und Weise. Paulus Freude kommt mit richtigen Fokus auf die Realität und einen richtigen Fokus auf anderen. Gib dich selbst weg. Und du wirst eine Freude bekommen, was die Welt nicht wegnehmen kann. Er lebte für die Menschen. Er lebte für die junge Christen. Er schreibt hier in Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 3, 4 und 7. Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke. Wie seid ihr, wenn ihr an anderen denken? Einfach hier in der Gemeinde oder anderen, die Jesus kennen. Oh, die oder der. Oh, ja, der. Paulus war dankbar. Er dankte Gott immer für die anderen Menschen. Vers 4, und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Er betete ständig für sie. Er betete für alle. Und was hat er davon? Große Freude. Für anderen zu beten. Auch wenn sie Herausforderungen haben. Auch wenn sie nicht vollkommen leben. Auch wenn sie sündigen. Er betete für sie. Hat ihm große Freude gegeben. Und in Vers 7, ist es ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich habe euch in meinem Herz. Haben wir einander in unserem Herz? Ja, du kannst nicht jeder persönlich kennenlernen, aber werde Teil von einer kleineren Gruppe irgendwo. Und baue Beziehungen auf und denk an den anderen Menschen. Lebe für den anderen Menschen. Denk nicht nur an mich selbst und oh, wie leicht das ist. Wer kümmert sich um mich? Ich habe Nöte. Ich habe Sorgen. Und ich muss mich um anderen sorgen und kümmern, für die anderen beten. Wer betet für mich? Paulus hatte so eine Freude, wo er sich selbst für anderen gab. In seiner Notsituation. Ab mit dem Kopf, vielleicht morgen. Ah, ich habe so viel Freude, wenn ich an euch denke und für euch bete. Was soll's, wenn mein Kopf rollt? Ich bin bei Jesus. Was könnte besser sein? Seine andere Einstellung, die Gott uns bringt. Der Mensch, der zwei Reihen vor dir sitzt oder zwei Reihen hinter dir sitzt, darfst du ruhig rumgucken, oder zwei Menschen links und zwei Menschen rechts, neben dir eine Person, das ist dein Ehepartner, deshalb zwei Menschen. Geht dieser Mensch dir was an? Kenne ihn nicht. Weiß nicht mal, wie sie heißt. Es geht uns was an. Der Leib Jesu Christi. Andere Menschen in unserer Stadt. Nachbarn. Menschen, die Probleme haben, die nicht schön riechen. Gehen die uns was an? Gib dich selbst weg. Gib dich selbst weg. Kaum etwas bringt Gräuel und nicht mehr Freude, als zu sehen, dass es euch gut geht, dass ihr wächst. dass Beziehungen wieder zusammenkommen, dass Ehen wieder zusammenkommen, eure Kinder gedeihen und die gehen den richtigen Weg. Das macht uns Freude. Das ist die Belohnung, weshalb wir die Arbeit tun. Wir verstehen das. Was ist für mich wichtig? Wo ist mein Fokus? Ist mein Fokus auf das große Bild? Diese Zeit auf Erden ist bald vorbei. Wofür habe ich mein Leben investiert? Wofür habe ich meine Zeit gegeben? Für mich selbst? Das ist so in unserer Gesellschaft, so einen Zwang, nur für sich selbst zu denken und zu leben. Aber das große Bild zu sehen, was will Gott tun? Etwas, was ewige Wert hat. Der eine Fokus, die Realität, die Gott uns lehrt. Und das zweite Fokus, andere Menschen. Und vielleicht wegen Mangel an diesen zwei Fokusrichtungen fehlt dir die Freude. Schließ die Augen und geh vor Gott, ganz ehrlich vor Gott. Wie sieht's aus? Hast du diese Freude? Oder von Überzeugung sagst, ach, mein Lebensinhalt ist Christus. Und ich weiß, wer ich bin in Christus. Und das macht Freude. Und du hast sinnvolle Beschäftigungen, du gibst dein Leben für anderen, das macht Freude. Oder bist du in einer Situation momentan in deinem Leben, wo die Freude hat dich verlassen? Eine dieser vier Dinge, Umständen, Menschen, Sorgen, Sachen, haben dir die Freude gestohlen. Alle haben die Augen zu. Wenn du sagst, ja, ich habe meine Freude verloren, ich will es wieder zurückhaben. Ich möchte für dich beten. Alle Augen zu. Nur, dass ich weiß, wenn du hier bist und sagst, ja, bete für mich, Pastor, ich will meine Freude wiederfinden. Zeig mir ganz kurz, hob in der Hand und dann wieder runter. Ich will meine Freude haben. Ganze Reihe von Händen. Noch jemand? Noch jemand? Überall. Überall. Ich will für dich beten. Allein mein Gebet ist nicht die Lösung. Aber es ist Kraft im Gebet, wenn wir uns einig sind. Wir beten, dass du die Kraft hast, deinen Fokus zu ändern auf das, was richtig ist. Vater, du hast die Herzen gesehen. Viele haben ihre Hand hochgestreckt. Wenn sie gespürt haben, es fehlt mir was. Und wir können alle mehr an unserer Freude arbeiten und mehr Freude haben, dass es noch stärker in uns ist. Und Vater, wir haben einiges gesehen, worüber Freude oder wie Freude kommt und was uns Freude gibt. Bete für, besonders für die, die eine Hand hochgestreckt haben, die geäußert haben, ich will mehr Freude, ich will meine Freude zurückhaben, ich habe einiges an Freude verloren. Vater, ich bete, dass diese Menschen ihr Fokus auf dich, auf Christus und dein Plan, die Realität, die Dinge, die ewige Wert haben, fixieren können. Schenk sie eine Freude daran. Hilf sie, die Entscheidungen zu treffen, die Zeit zu nehmen, Nein zu anderen Dingen zu sagen. Das ist wie Paulus, mein Lebensinhalt ist Christus. Ich danke dir, Vater, dass du in denen wirkst und den anderen Fokus ist, ein Fokus auf andere Menschen. Dass die Augen und Aufmerksamkeit weg von mir geht. Herr, wo willst du mich einsetzen? Wo kann ich was tun? Vielleicht durch eine Connect-Gruppe, durch einen Dienstbereich in der Gemeinde. Gib dich für anderen weg. Vater, schenk jeder, der diesen Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, durch gestreckte Hand, die Kraft und dann die Freude, das zu tun. Ich danke dir. Und sollte jemand hier sein, in einer anderen Situation hier, wo du merkst, mir fehlt überhaupt diese Beziehung zu Gott. Mir fehlt den Zugang zu Gott. Das Einzige, was dich zurückhält, ist Sünde. Wir sind Sünder. Und weil wir Sünder sind, sündigen wir. Sünde in unserem Leben hält uns von Gott. Aber Jesus Christus löste das am Kreuz. Er bezahlte den Preis und alles, was wir tun müssen, unseren Glauben auf Jesus setzen. Und das annehmen, was er tat. Und wenn du hier bist und du sagst, ich erkenne, Jesus starb für meine Sünde. Ich habe ihn lang abgelehnt, aber ich lade ihn in meinem Leben ein heute. Oder du hast Jesus mal in deinem Leben aufgenommen. Du bist von ihm weggegangen, du bist wieder deinen eigenen Weg gegangen.